Und und auch ganz interessiert. Ich merke das, dass sie sich auch interessiert für alles hier. Schön. Ich möchte gerne noch ganz kurz mal den, was heißt ganz kurz, das sind immer so blöde Sachen, das hört sich so an, als wären wir im Stress, aber das ist überhaupt nicht der Fall, weil wir ja noch danach auch Mittagessen und ihr alle seid dazu eingeladen und jeder, der auch nichts mitgebracht hat, ist trotzdem eingeladen, zum Mittagessen da zu bleiben und mitzufeiern. Also insofern haben wir ja richtig Zeit und es ist Sonntag und daher möchte ich mir gerne die Freiheit nehmen, nochmal etwas zu diesem Taufvers zu sagen, den du dir ausgewählt hast, damit wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen die Hintergründe sehen können von diesem Vers. Ich mache das jetzt nochmal im Moment aus, weil ich erstmal fragen möchte, ob jemand von uns schon mal einen Apfel hat wachsen lassen. Also einen Apfel wachsen lassen. Also was kann man mit einem Apfel machen? Also ein Apfel, wer hat schon mal einen Apfelkuchen gebacken? Gut, wer hat schon mal einen Apfel geschnitten? Kann man machen, ne? Also Apfelkuchen kann man backen, Apfel schneiden kann man. Wer hat schon mal einen Apfel gewaschen? Wer hat schon mal zu Apfelmus mehrere Äpfel verarbeitet? Nee, habe ich gar nicht, Entschuldigung. Das war meine Frau. Verwechselt. Ich verwechsel mich schon mit meiner Frau. Eben, genau. Wer hat schon mal Apfelgelee gemacht? Habe ich auch noch nicht, aber du hast es schon. Kann man alles machen. Ist alles möglich. Oh, und so ein schöner Hefeteig und da die Apfelstücke. Oh, ich liebe das. Lecker. Und dann mit Sahne. Das muss sein, oder? Thomas? Mit Sahne. Oder isst du nur Baumkuchen? Nein, auch mit Sahne. Das ist gut. Also mit Äpfeln können wir viel machen. Und wir können ja auch Apfelsaft machen. Wir können ihn keltern lassen, können wir ihn, nicht? In Hessen macht man Apfelwein. Das kann man auch machen. Aber eine Sache können wir nicht machen. Wir können keinen Apfel wachsen lassen. Das können wir nicht. Nur einer kann einen Apfel wachsen lassen, nämlich ein Baum. Ein Apfelbaum. Wir können den Apfelbaum bei der Arbeit unterstützen. Wir können ihn zum Beispiel gießen. Wir können Schädlinge bekämpfen mit Mitteln. Wir können Nährstoffe an den Baum geben, in den Boden. Aber wir können nicht unmittelbar Einfluss nehmen auf das Wachsen einer Frucht. Und wir als Gemeinde, wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, wir wollen als einzelne Menschen wachsen im Glauben. Und wir wollen als Gemeinschaft zusammen wachsen in unserer Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Und das bedeutet, dass wir permanent es zu tun haben mit Veränderung. Dass wir uns verändern lassen durch den Geist Gottes. Das bedeutet wachsen, dass etwas geschieht, dass etwas passiert. Das ist eine andere Art von Glauben und ist eine andere Art von Verständnis als Religion. Bei Religion, da geht es häufig darum, dass du bestimmte Rituale ableistest, dass du beispielsweise bestimmte Gebete sprichst. Und warum tust du das? Weil du diese Religion ausübst. Weil du Teil dieser Religion bist, musst du gewisse Gebete sprechen oder du musst regelmäßig einen Kirchbesuch abstatten. Aber warum machst du das? Weil es eben zu dieser Religion gehört, weil du eben treu sein musst. Und das ist nicht das Verständnis, was ich meine, was im Neuen Testament zu finden ist, dass es darum geht, wenn wir zum Beispiel beten, egal ob was passiert, egal ob Gott handelt, ob wir sagen können, ja, ich habe Gott erlebt, egal, Hauptsache wir sind treu und beten. Ich habe nichts gegen Treue, ja, versteh mich nicht falsch. Ich bin dafür, treu zu sein, ich bin dafür, verbindlich zu sein und zuverlässig zu sein. Aber darauf die ganze Religion, den ganzen Glauben aufzubauen, das ist nicht die Sache und das ist nicht der Kern. Sondern der Kern ist, dass sich etwas verändert in meinem Leben. Der Kern ist, dass etwas geschieht. Dass ich sagen kann, ja, ich habe Gott erlebt, als ich gebetet habe. Nicht, ich habe gebetet, ja, das ist schön, sondern nein, ich habe Gott erlebt beim Beten. Ja, und was hast du denn gemacht? Ja, wieso, was habe ich gemacht? Was hast du denn für Gebete gesprochen? Ich sage, wieso, was für Gebete gesprochen? Darauf kommt es doch nicht an. Es geht darum, eine Beziehung. Es geht doch, sich der Gegenwart Gottes auszusetzen. Ich mache das immer ganz unterschiedlich, ich bin da ganz kreativ. Im Moment mache ich das meistens so, dass ich mich einfach morgens hinknie und einfach nur knie. Ich lese vorher einen Bibelvers, einen aktuellen oder mehrere Bibelverse, dann speichere ich mir die so ein bisschen ab, dann lerne ich die so ein bisschen auswendig, dann knie ich mich einfach hin und dann achte ich auf meinen Atem und bin ganz ruhig, bin ganz still. Jetzt in letzter Zeit konnte ich nicht so knien, weil ich Schnupfen hatte und da musste ich sitzen, aber macht ja nichts. Es geht darum, das trägt mich durch den ganzen Tag. Ich achte auf meinen Atem, ich bin total ruhig. Ab und zu kommen Gedanken, ab und zu kommen Worte. Ich bete, ich danke Gott für den gestrigen Tag. Ich danke Gott, dass er mir einen schönen Hauskreis geschenkt hat gestern Abend, einen Hauskreisabend bei Gavis, wo wir gestern Abend angefangen haben. Ich danke Gott. All das kommt und das sage ich dann auch. Und das ist gut, aber ich bin ganz still. Ich bin nur in Gottes Gegenwart. Und dann sage ich auch mal gar nichts und bleib trotzdem knien oder bleib trotzdem sitzen. Und diese Zeit, wo ich etwas in der Bibel gelesen habe, wo ich nur knie, wo ich nur sitze, die verändert etwas in mir. Die trägt mich durch den ganzen Tag, die gibt mir Impulse für den Tag, dass ich zum Beispiel weiß, ich kann mich auf Gott verlassen. Ich muss nicht alles selber gedeichselt kriegen in meinem Leben. Ich habe einen starken Partner an meiner Seite und zwar für alle Lebenslagen in Form des Geistes Gottes, der mit mir geht. Das ist etwas anderes, wenn ich das so sage, als wenn ich das wirklich erfahre und erlebe. Und wenn ich dann vor einer schwierigen Situation am Tag stehe und sage und weiß es, ich habe vor Gott gekniet heute. Wow. Was soll geschehen? Ich habe vor Gott gekniet. Und das ist etwas anderes. Es verändert mich positiv. Ich werde gefüllt mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft und mit seinem Handeln. So setze ich mich diesem Wirken Gottes aus. Und für mich ist das so ein Unterschied, als wenn man sagen würde, ja, es geht um, ich sage jetzt mal Liebe, um einen Menschen, der liebt und geliebt wird, oder es gibt um einen Menschen, der irgendwelche Tabellen abhakt. Das ist für mich Religion. Tabellen abhaken, Aufgaben erfüllen, Listen erfüllen, das ist Religion. Aber hier geht es um Liebe. Es geht um eine Liebesbeziehung. Und das ist der riesige Unterschied. Und das ist auch der Unterschied, wenn es um Frucht geht. Ich sprach ja davon, dass wir einen Apfel wirklich nicht wachsen lassen können. Es geht nicht. Wir können etwas dazu beitragen, dass der Baum gute Früchte bringt, aber nicht unmittelbar, nur indirekt. Und im Neuen Testament ist die Rede von Früchten, die Gottes Geist aus unserem Leben hervorbringt. Wozu sind die Früchte da? Nicht für uns selbst, sondern für andere, dass andere sich daran freuen können. Und zu diesen Früchten, da gehören Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Die werden aufgelistet in der Bibel, in Galater 5. Diese Früchte bringt Gottes Geist hervor. Und darum geht es hier. Das sind Früchte, die das soziale Zusammenleben verändern, die eine neue Ordnung, ein neues Miteinander kreieren. Das sind alles soziale Früchte. Das sind alles Miteinanderfrüchte. Die verändern etwas. Und ich möchte nicht, dass wir eine Gemeinde sind, die jahrelang und jahrzehntelang sagt, wir waren treu. Und das war es. Nochmal, nichts gegen Treue und ich bin für Treue. Aber das ist nicht alles. Sondern ich möchte, dass wir sagen, wir sind treu, aber wir haben was erlebt. Es ist was passiert. Gottes Geist hat Frucht hervorgebracht. Wir haben uns verändert. Ich habe mich verändert. Warum muss man sich eigentlich, manchmal habe ich das Gefühl, man muss erklären, dass man sich verändert hat. Das ist das vollkommen Normale, dass man sich verändert. Weil Gottes Geist uns verändert. Er bewegt etwas in uns. Er handelt in unserem Inneren. Er bringt uns zu mehr Liebesfähigkeit. Er bringt uns zu mehr Beziehungsfähigkeit, zu mehr Ehrlichkeit, zu mehr Offenheit miteinander, im Miteinander, zu Bereitschaft, sich verletzlich zu machen. Dazu bringt uns Gottes Geist, diese Früchte, die lässt er hervorwachsen aus unserem Inneren. Und in diesem Zusammenhang ist dieser Vers zu sehen, den Thomas sich ausgesucht hat. Den möchte ich jetzt gerne nochmal im Zusammenhang gerne vorlesen und uns zusprechen. Und wir sehen, was für eine Liebe und was für ein Verhältnis in diesen Versen zutage treten, auf der sozialen Ebene, nämlich zwischen einem Menschen, der hieß Paulus, das war einer der großen Missionare des Christentums, und einem anderen Menschen, der hieß Timotheus. Und Timotheus war ein jüngerer Mensch, der Paulus war sozusagen der Mentor, der geistliche Begleiter von diesem jüngeren Mensch. Also man kann sagen, Paulus war der heutige Andreas Hauenhorst, der Begleiter also für Thomas. Paulus nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen, mit dem Auftrag, das neue Leben zu verkünden. Denn Gott hat es denen versprochen, die zu Christus Jesus gehören. An Timotheus, mein geliebtes Kind, ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es schon meine Vorfahren taten. In meinen Gebeten denke ich unablässig an dich, bei Tag und bei Nacht. Wenn ich an deine Tränen denke, möchte ich dich unbedingt wiedersehen. Dann könnte ich mich von Herzen freuen. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Es ist derselbe Glaube, der schon in deiner Großmutter Luis und in deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin überzeugt, er wohnt auch in dir. Darum bitte ich dich, fach doch das Feuer der Gabe Gottes wieder an. Es brennt in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstüberwindung. Dieser Vers ist von der Übersetzung her so ein bisschen zusammengesetzt. Es ist die eigentliche Übersetzung ist die Hoffnung für alle. Vor allem das Wort Selbstüberwindung findest du nur in der Erstausgabe der Hoffnung für alle. Alle anderen Bibelübersetzungen haben entweder gesagt Besonnenheit oder Selbstkontrolle, solch derartigen Worte. Aber ich finde das Wort Selbstüberwindung, haben Thomas und ich uns auch schon drüber unterhalten, eben gerade beim Umziehen, das ist das beste und treffendste Wort. Weil es tatsächlich etwas verändert in meinem Leben. Es ist nicht hoffnungslos. In meinem persönlichen Leben gibt es eine Kraft der Selbstüberwindung. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und diese Kraft, die ist in mir, die ist in dir. Nur schlicht und einfach durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht durch das Gute, was du tust oder was du denkst. Nur schlicht durch diese Glaubensbeziehung ist diese Kraft in dir. Und das ist großartig. Ich finde das großartig. Diesen Geist ist nicht ein Geist der Furcht, der Ängstlichkeit, der Eingeschüchtertheit. Und was könnte besser passen als Illustration für diesen Vers, als die Geschehnisse vor 25 Jahren, als die Grenze in unserem Land durchbrochen worden ist, als die Mauer gefallen ist, da sind 70.000 Leute trotz Furcht, trotz Eingeschüchtertheit auf die Straße gegangen in Leipzig und an anderen Stellen. Und sie haben eine friedliche Revolution auf die Beine gestellt. Und das ist wirklich ein Wunder, weil ich glaube, wir sind eine der ganz wenigen Generationen, die so etwas erleben, historisch gesehen, passiert so etwas ganz selten, dass eine friedliche Revolution geschieht und ein Land, was vorher eine Diktatur war, ein Unrechtsstaat war, in die Freiheit kommt und dass es ein demokratisches, wiedervereinigtes Land gibt. Die Menschen in Nord- und in Südkorea, die würden alles geben, viele von denen würden alles geben, um so etwas zu erleben. Wir haben es erlebt. Es ist unfassbar. Und was meint ihr denn, was die Menschen, ihr könntet wahrscheinlich Geschichten erzählen, was die Menschen für Angst gehabt hatten? Mein Vater, ich habe selber auch eine Familiengeschichte, wir haben viele Verwandte in der DDR gehabt, wir waren jedes Jahr in der DDR und mein Vater ist mit 14 Jahren, hat er sich entschlossen zu fliehen, vor dem Mauerbau noch. Und mit 18 Jahren hat er 4 Jahre lang geplant, und geheim gehalten auch vor seinen Eltern. Und mit 18 Jahren ist er über die Glienicker Brücke mit einem Freund geflohen, bevor die Mauer gebaut worden war, 1959. Aufgrund dieser Freiheitsidee und dieses Freiheitsdrangs und dieser Idee, es gibt so etwas wie Menschenrechte, dass man sagen darf, was man denkt, dass man glauben darf, was man denkt. Das ist etwas unglaublich Kostbares. Und diese Geschichte, die hat er gemacht, aber ihm haben die Knie geschlottert. Ich meine, 18 Jahre, überleg dir das mal. Manche von uns sind in dem Alter. Und du planst so etwas 4 Jahre lang mit 14. Dem haben die Knie geschlottert. Und die Grenzbeamten waren da. Und dann haben die gefragt, ja, wo wollt ihr denn hin? Und dann haben sie gefragt, sie wollten nicht lügen. Und dann hat er gesagt, ja, hier geht's doch zur Ostsee, oder? Da haben sie sich die Lüge gespart. Und dann haben die Grenzbeamten gesagt, ja, ist richtig. Und dann mit schlotternden Knien, sie hatten keinen Rucksack, nichts dabei, weil das zu auffällig gewesen, oder nur eine kleine Tasche hatten sie dabei, weil das sonst zu auffällig gewesen war. Und dann sind sie mit schlotternden Knien rüber. Nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstüberwindung. Und dieser Geist, der ist in dieser friedlichen Revolution sichtbar geworden, vor 25 Jahren. Und der ist uns geschenkt, der ist uns gegeben, gesellschaftlich, politisch, aber auch ganz persönlich für unsere eigenen Baustellen in unserem Leben, gibt es diesen Geist. Und wie können wir diese Kraft aktivieren? Wie können wir mit diesem Geist zusammenarbeiten, dass diese Veränderung in unserem Leben und auch im Zusammenleben geschieht? Wie können wir das tun? Da möchte ich 3 Punkte ganz praktisch dir mitgeben. Das eine ist, hier geht es darum, das neue Leben zu verkünden. Das heißt, wir brauchen eine Verkündigung. Wir brauchen Lehre im Wort Gottes. Wir brauchen die Bibel. Wir brauchen die biblischen Texte. Und in diesen biblischen Texten geht es nicht darum, dass wir sie einfach nur lesen, sondern dass wir darin tatsächlich auch Gott begegnen. Dass wir die Bibel aufschlagen, dass wir darüber meditieren, dass wir still sind, dass wir die Worte in unser Bewusstsein hineinlassen. Und dass wir diese Worte durchbeten, regelrecht. Nicht nur einfach nur lesen, sondern durchbeten und mit unserem eigenen persönlichen Leben verknüpfen. Das ist die Zutat, das ist der Dünger, ja, für die Früchte in unserem Leben. Das heißt, wir brauchen diese Verkündigung. Wir brauchen diese gute Beziehung zu den biblischen Texten. Und vielleicht hast du noch gar nicht eine Vertrautheit mit den biblischen Texten. Dann, ein blödes Wort, fordere ich dich heraus, aber ich möchte dich einladen, das sind auch immer so Begriffe. Ich möchte dich bitten. Was wäre ein gutes Wort? Ermutigen ist auch so ein, ja. Ermutigen, einladen, herausfordern, bitten. Heute Morgen einen Neuentschluss zu machen, ein gutes Verhältnis zu den biblischen Texten zu bekommen, vertrauensvoll die Bibel zu studieren, zu lesen, dein Bewusstsein damit füllen zu lassen und sie durchzubeten, am besten jeden Tag. Das wäre cool, wenn du dabei bist, entscheide dich dafür. Das ist der Dünger. Das Zweite, was wir hier sehen, entfach doch das Feuer der Gabe Gottes wieder an. Es brennt in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Berührung durch andere Christen. Paulus hat seinem Schüler Timotheus die Hände aufgelegt. Das heißt, wir brauchen nicht nur die biblischen Texte, sondern wir brauchen andere Christen. Thomas hat sich dazu heute offiziell bekannt. Hast du dich dazu auch bekannt? Sonst ist heute Morgen auch die Aufforderung an dich. Stell dich dazu, verbindlich und zuverlässig Teil einer Gemeinde zu sein, einer christlichen Gemeinschaft zu sein. Bei uns funktioniert das so, wir treffen uns sonntags hier immer 9:15 und in der Woche in kleineren Gruppen, wo wir uns persönlich in die Augen gucken können, wo wir füreinander beten, wo wir ganz offen uns austauschen können. Sei Teil eines Hauskreises. Die Jüngeren sind meistens schon Teil von der Jugend, von den Rangers oder von den Bibelbeutlingen. Das ist euer Hauskreis. Aber die Älteren, die möchte ich herausfordern zu sagen, ich bin Teil von einem Hauskreis. Einer persönlichen Gruppe von Freunden, die mit Jesus unterwegs sind. In der Woche. Und am Sonntag ist hier Treffen. Paulus hat Timotheus die Hände aufgelegt. Er hat ihn berührt und so berühren wir uns gegenseitig und dadurch fließt Gottes Kraft. Okay? Wir machen die Früchte nicht, wir machen die Beziehungsfähigkeit, die Liebe, die Kraft nicht, wir machen die Selbstüberwindungsfähigkeit nicht. Aber wir können düngen, wir können bewässern, wir können die äußeren Bedingungen schaffen, dass Gott wirkt, dass etwas passiert in unserem Leben. Also diese beiden Zutaten, die möchte ich uns ans Herz legen heute Morgen. Sei ja, brennend für das Wort Gottes. Schau dir das mal an. Fang an, betend die Bibel zu lesen, sie durchzubeten und mit deinen persönlichen Situationen zu verknüpfen. Und das zweite, sei Teil verbindlich von einer christlichen Gemeinde. Wenn du willst, von dieser Gemeinde, dann herzlich willkommen. Diese beiden Beiträge für Veränderung und für das Wachsen von positiven Eigenschaften in unserem Leben, die möchte ich uns ans Herz legen und dazu lade ich ein. Lass uns zusammen aufstehen und noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du Früchte wachsen lässt und Dankeschön, dass wir dich erleben können, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der nicht ein Geist der Furcht ist, auch wenn wir manchmal ängstlich sind, aber trotz Angst und trotz Furcht können wir rausgehen und können wir uns verbinden miteinander, können andere ermutigen, können andere sehen, können im sozialen Geschehen in unserer Stadt eingreifen und sehen, wie du positive Früchte wachsen lässt, wie du ein neues Zusammenleben schaffst, im Kleinen, in unseren Hauskreisen, in unserem persönlichen Privatleben, in unseren Familien, in der Gemeinde hier und auch ja, im Größeren, in kleinen Momenten zumindest. Dafür danken wir dir, dass du das tust und dass du diese Früchte hervorbringst. Und ich bitte dich, dass wir von deinem Geist jetzt berührt werden, erfüllt werden, diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstüberwindung, dass wir von ihm erfüllt sind als ganze Gemeinde. Und ja, dass wir diese Gabe, die du uns geschenkt hast, die Gaben, dass wir die neu entfachen und dass wir sie nicht brach liegen lassen. In Jesu Namen. Amen. Amen.